Das Thema heute, wie der Gemeinde Erkenntnis des Sohnes Gottes, wird das Thema sein. Und dazu möchte ich die entsprechenden Verse lesen aus Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Epheser 4, 11 bis 16. Da schreibt Paulus: Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
Und das ist auch mein Wunsch und mein Gebet, dass das, was wir gesungen haben, in Erfüllung geht, vielleicht ein Stück auch heute Morgen, dass der Herr Jesus uns die Augen öffnet. Denn wir sprechen hier von seiner Gemeinde und das ist ein absolutes Geheimnis. Die Welt erkennt es nicht und sieht es nicht und wir haben Mühe, es immer wieder uns vor Augen zu halten, und ohne Glauben können wir nicht erkennen, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Denn die Wirklichkeit, die uns die Welt vor Augen stellt, sieht ganz anders aus. Aber es ist halt nur eine Scheinwirklichkeit, so wie alles, was Satan so recht bringt, nur Schein ist. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was macht's denn der Martin so kompliziert mit der Gemeinde und was mühen wir uns an diesem Text ab? Wir lesen ihn ja jedes Mal, wenn ich dran bin. Ich möchte es heute Morgen mal auf die ganz persönliche Schiene von jedem von uns schieben, so ein wenig zumindest, und nochmal in dieser Form erinnern. Wir wissen ja, dass wir die Schrift in vielerlei Hinsicht auch von verschiedenen Blickwinkeln betrachten können, und ich möchte es nochmal so deutlich machen, dass es hier auch absolut um einen jeden Einzelnen von uns geht und als Gesamtheit um den Leib Christi, das ist die Gemeinde. Aber es kommt hier auf jeden Einzelnen drauf an, denn wenn es in diesem Leib Disharmonien gibt, wenn es in diesem Leib unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Wachstum gibt, dann gibt es Deformationen und das nennt man dann Krankheit. Vier Ziele haben wir schon betrachtet. Die Zurüstung der Heiligen. Wenn wir also zum Glauben kommen, dann beginnt die Schulung oder die Ausrüstung, die Zurüstung der Heiligen. Hier geht es also als allererstes Mal um mich. Ich soll verändert werden durch den Geist Gottes. Und das ist ein Punkt, wo viele Menschen schon stehen bleiben, denn die fallen auf die Werbung rein: Ich darf so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Wisst ihr, die Margarine-Werbung. Auch das ist ein Irrtum, was in vielen, vielen Köpfen von Menschen, die sagen, sie sind Jesus begegnet, stattfindet. Ich bin gerettet, Halleluja, ich mache gerade so weiter wie bisher. Die kommen niemals über diese ersten Stufe hinaus, erkennen niemals, dass ihr Leben zu einem höheren Ziel und Sinn berufen ist. Sie bleiben immer da bei dem Thema: Ich will mich nicht verändern lassen. Das ist mir zu anstrengend. Und doch beginnt Gottes Schulung, Zurüstung, Ausrüstung in dem Augenblick, in dem ich zum Glauben komme. Und wenn es eine echte Bekehrung war, heißt das Wort ja, deswegen mag ich die Bekehrung viel lieber wie die Entscheidung, denn Gott hat sich für uns entschieden, wir entscheiden uns zu gar nichts, aber wir werden bekehrt, wir erkennen unsere Situation, wir erkennen Gott. Wir kehren um, wir bekehren uns zu dem lebendigen Gott, wir kehren uns zu dem lebendigen Gott. Das bedeutet, wenn die echt ist, beginnt auch eine Sinnesverwandlung. und damit Schulung. Im Übrigen, wenn ihr das so im Kopf haltet, die Stufen, die ich jetzt durchgehe, so merkt ihr, dass der moderne Mensch mit seiner Firmenphilosophie ähnliche Schritte versucht zu gehen, bis an den Punkt, an dem wir heute kommen. Also, als erstes Schulung, Ausrüstung, Zurüstung. Für was? Damit wir dienen können, den Werk des Dienstes. Hier geht es also um mich, um alle anderen Menschen weltweit. Wir sollen ein Zeugnis sein, wir sollen dem Herrn leben, andere sollen erkennen, wie es ist, mit dem Herrn zu leben. Und auch hier gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sich zwar erziehen und innerlich schulen lassen wollen, verändern lassen wollen, ausrüsten lassen wollen, aber das Bezeugen, damit haben sie ein Problem. Da setzt es sofort wieder ein, ich will sein wie alle anderen. Das Volk Israel ist an dieser Stufe immer hängen geblieben. Wir wollen sein wie alle anderen Völker ringsumher, wir wollen einen König und was auch immer, sie wollten sich von Gott nicht leiten lassen. Wenn ich es auf eine Firma übertrage, ist völlig klar, ich bekomme am Anfang eine Ausbildung, eine Schulung und dann soll ich malochen, damit die Firma Geld an mir verdient. Und manche Gemeinden denken, das wäre genauso. Wir sammeln Mitglieder, damit wir schöne Gebäude bauen können. Gottes Ziel ist ein ganz anderes. Gottes Ziel ist, dass wir lernen, im Namen unseres Gottes zu leben, zu lieben und zu leiden. Das ist das, was hier im Mittelpunkt steht. Und zwar für uns. Gott braucht uns doch nicht, um die Welt zurechtzubringen, sondern er will uns gebrauchen, um die Welt zurechtzubringen. Das ist was ganz anderes. Manchmal glauben Menschen, die zum Glauben gekommen sind, sie würden Gott einen Gefallen tun, wenn sie ihm dienen. Und das führt dazu, dass jeder das macht, was ihm gerade in den Kopf einkommt. An der Stelle glaube ich, das würde mir gefallen, das mache ich mal. Das muss ja dann von Gott sein. In der Firmenorganisation würde man sagen, die gehen pleite, wenn sie es nicht in den Griff kriegen, weil da kommt nichts bei raus. In der Gemeinde Gottes führt es dazu, dass ganz, ganz viele Kinder Gottes irgendwann frustriert sind, weil sie voller Eifer an der falschen Stelle gearbeitet haben. Gott geht es nicht um unsere Arbeit, Gott geht es darum, dass wir uns auf ihn ausrichten und hören, was er uns zu sagen hat. Dazu dient die Schulung und dazu das Werk des Dienstes. Und eins der größten Dienste, die wir ja betrachtet haben, waren Gott loben, preisen, anbeten in allem, was uns begegnet. Das ist ungleich schwerer, wie schaffe Häuslebauer. Gott hat andere Ziele mit dir und mir in unserem Leben, wie das, was die Welt uns vorgaukelt. Aber wir können ja durchaus verstehen, dass wir von der Firmenwelt geprägt sind, von unserem Umfeld. Deswegen bringe ich die zwei Beziehungen mal übereinander, damit wir merken, wo wir reinfallen. Der in der Firma wird am besten bezahlt, der angeblich den tollsten Job macht. Das findest du in der Gemeinde auch. Da gibt es dann auch angebliche Steigerung der Dienste. Und dann sind wir dann beim Aufbau des Leibes Christi. Hier geht es um den Wachstum der Gemeinde, die sich Gott erwählt und berufen hat. Und dass jeder an dem Platz ist, an den Gott ihn gestellt hat. Darum ist auch jeder Streit um Ansehen und Einfluss absolut kontraproduktiv. Viele streben, gerade wenn es Männer sind, nach höheren Aufgaben in die Gemeindeleitung hinein. Ich habe das schon erlebt, da war das höchste Ziel, in der Gemeindeleitung auch mal zu sein. Hat überhaupt keine Begabung dafür gehabt. Warum hat er keine Begabung gehabt? Er wollte gar nicht dienen. Er wollte das Ansehen haben. Katastrophe für die Gemeinde, wenn du so eine Gemeindeleitung hast. Für den Einzelnen auch eine Katastrophe. Es ist also sinnlos, diesen Streit zu führen. Auch Neid aufeinander macht überhaupt keinen Sinn. alles Hetzen und Jagen, alle selbst auferlegte Mühen sind nur hinderlich für Gott. Es ist noch nicht mal so, dass wir Gott hier dienen würden, auch an der falschen Stelle. Nein, wir hindern Gott in seinem Plan. Ich glaube, die meiste Zeit verbringen Kinder Gottes damit, Gott an dem, was er eigentlich vorhat, zu verhindern. So bitter diese konsequent ist. Man kann es auch in der Firma vergleichen, wo auch dieses Hetzen und Jagen ist, das Streben nach Ansehen und Karriere und Geld. Das heißt, da wird dann Reibungsverluste mit Nestwärme verwechselt und die Firma beschäftigt sich zum Schluss nur noch mit sich selbst. Und das ist in der Gemeinde auch so. Und deswegen ist der Aufbau des Leibes Christi, wenn er nicht von Gott her geschieht, nicht vom Haupt her geschieht, das haben wir ja betrachtet, nicht, dass aus dem Haupt heraus alles wächst, absolut sinnlos und hat keinen Bestand. Und im persönlichen Glaubensleben ist der Aufbau meines Glaubenslebens absolut auf dem Schiefstand, wenn es nicht von oben her geschieht, sondern von meinem eigenen Gutdünken geschieht, von meinen eigenen Vorstellungen geschieht von Gott. Ich bin entsetzt immer wieder und total frustriert, wenn mir Menschen sagen, die 20 Jahre mit Gott gehen, auch die Bibel interessiert mich nicht so. Hauptsache ich missioniere oder Hauptsache ich tue Gutes, ich mache Diakonie oder sonst irgendwas. Selbstgewählte Frömmigkeit führt zu nichts. Im Sinne Gottes. Liebe Geschwister, was wir also hier betrachten und warum mir das ganze Thema so wichtig ist, ist, dass wir merken, wenn wir es nicht auf Gottes Art tun, ist es sinnlos. Sind wir am Ziel vorbeigeschossen. Und das nützt nichts. Und das ist keine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage, wo ich in meinem Glaubensleben stehe. Die Einheit des Glaubens. Hier geht es um die Beziehung der Kinder Gottes untereinander und zueinander. Wer nicht in Christus ist, durch die Einheit des Glaubens gehört nicht dazu. Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Das ist die Grundlage unseres Glaubenslebens. Und wenn wir das von der Theorie in die Praxis werden lassen, sind wir auf dem Weg dem Herrn Jesus nach. Wer das glaubt und sich für sich persönlich angenommen hat und dies durch sein Leben bezeugt, gehört heute schon zu dieser Einheit. Unabhängig, ob in einer Gemeinde, einer Ansammlung von Menschen, die sich Gemeinde Gottes nennt, diese Einheit deutlich wird oder nicht. Viele scheitern genau an diesem Punkt. Sie sind menschenzentriert und erwarten von einer Gemeinde, dass alles toll und super ist. Und wenn das nicht toll und super ist, und ich kenne keine Gemeinde, in der ich gewesen bin, dass sie toll und super war, ich war ja dort, dann gibt es Enttäuschung. Und dann wenden sie sich ab und sagen, ich brauche keine Gemeinde mehr. Sie gelangen niemals zur Einheit des Glaubens, weil sie die Einheit des Glaubens nicht verstehen. Die Einheit des Glaubens ist tatsächlich, dass ich in Christus bin. Und dass ich bezeuge und mit meinem Leben und mit meinem Reden, dass er der Einzige ist. Auf dieser Basis kannst du dich mit jedem unterhalten, ob der katholisch, evangelisch, freikirchlich oder was auch sonst ist. Auf dieser Basis wirst du immer eine Einheit haben. Wie die Ausprägung ist, ist oft kulturell. Wir streiten uns lieber, ob wir im Gottesdienst fröhlich tanzen und klatschen dürfen oder nicht, und dann trennen wir uns darüber. Das ist Gott völlig gleichgültig, liebe Geschwister. Weil Gott das Herz ansieht. Lasst uns nicht an der Einheit des Glaubens aufhören, wo es darum geht, wie wir miteinander umgehen und wo wir Enttäuschung erleben. Wir haben die Einheit des Glaubens, wenn wir forschen, mit denen, die mit uns, dem Herrn Jesus, wirklich ernsthaft nachfolgen. Die ist da, auch wenn man sie oft nicht sieht. Und sie ist wunderschön. Und die alten Brüder haben es immer erzählt aus dem Krieg, wie die dann im Lager in Russland waren. Und dann haben die beim Essen, da gab es dünne Suppe, aber eine Schale wohl dabei, aber keinen Löffel. Und dann hat man geguckt an den langen Tischen, das waren anscheinend so Holztische, wer hat denn vor dem Essen gebetet? Und so haben sich die Kinder Gottes gefunden. Und da haben sie erstaunt, dass da die Benennung überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Völlig, völlig uninteressant. Das ist die Einheit des Glaubens. Und der Herr wird sie uns schenken, dass sie auch deutlich wird. Aber es ist natürlich so, wenn unterschiedliche Zielsetzungen, die ich in den Schritten vorher erwähnt habe, nicht gelebt werden, dann wird diese Einheit des Glaubens nicht deutlich in einer Gruppe, wie wir es sind, oder in einer anderen Gemeinde. Nur der, der wirklich darauf hört und an dem Platz sein will, an den ihn Gott hingestellt hat, wird auch die Einheit im Glauben und des Glaubens finden. In der Gemeinde wohl dem, der in so einer Gemeinde ist, wo darauf geachtet wird. Und man lässt es sich auch sagen. Bis hierhin könnten wir das alles übertragen auf eine Firma. Also da, wo sich eine Firma einig ist und dann in eine Richtung marschiert, die Zielvorgaben hat und die Ziele ersetzt, bis zu diesem Schritt kannst du das auf eine Firma übertragen. Zu dem Schritt, zu dem ich jetzt komme, kenne ich keine Firma dieser Welt. Das ist heute der fünfte Schritt, die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das Ziel, zu dem wir alle hingelangen sollen, ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Was ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes? Erkenntnis im biblischen Sinne ist nicht bloß Wissen und Verstehen. Es ist etwas, was weit darüber hinausgeht. Bloßes Begreifen und Einsehen und Verstehen wird dem biblischen Wort von der Erkenntnis nicht gerecht. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes ist ein geistgewirktes Verstehen göttlicher Wahrheit. Ein sich einlassen in die göttliche Lebens- und Liebesbeziehung, die Gott uns wirklich anbietet. Und das erkenne ich nur, wenn der Geist mir das zeigt. Ich spreche heute Morgen von einem Thema, das man nur erleben kann, das man sehr, sehr schwer beschreiben kann und darum für viele einfach theoretisch ist. Und es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir uns nach der Erkenntnis des Sohnes Gottes ausstrecken. Weil es hier um Lebens- und Liebesbeziehungen mit dem lebendigen Sohn Gottes geht. Da hört alles Arbeiten erstmal auf. Ich möchte es auf eine Ehe beziehen. Du kannst in einer Ehe wunderbar einen Vertrag machen. Da ist dann so die Erwartung niedergeschrieben und dann lebst du nebeneinander dein Leben und wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann lässt dich halt scheiden. Da habe ich zwar Kenntnis von dem anderen, aber keine Erkenntnis. Das heißt, ich habe einen Vertrag, aber keine Liebesbeziehung. Viele, viele Kinder Gottes haben einen Vertrag mit Gott und der heißt, ich glaube an dich und dafür rettest du mich vor dem ewigen Gericht. Das ist aber keine Liebesbeziehung, oder? Ich hoffe, es wird so deutlich, was ich meine. Fehlen mir ein bisschen die Worte. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes hat etwas unmittelbar mit der Beziehung, und zwar mit Jesus, zu tun. Das ist der Unterschied zur Einheit des Glaubens, die etwas mit der Beziehung der Glaubensgeschwister untereinander zu tun hat. 20 Mal etwa lesen wir im Neuen Testament diesen Ausdruck, 4-mal gebraucht in Petrus, 1-mal der Schreiber des Hebräerbriefs, und in den übrigen 15 Fällen benutzt ihn Paulus. Fast jedes Mal handelt es sich um Auswirkungen der Erkenntnis, die zum Leben und zur Lebensbeziehung mit Gott und Jesus führen. Es ist also eindeutig klar, hier geht es um eine, ich sage das Wort mal bitte nicht falsch verstehen, intime Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und das kennen die allerwenigsten und das tut mir weh. Ich lese mal. Im Römer 1, 28 lesen wir, die Nation, die Heiden fanden es nicht gut, Gott in Erkenntnis festzuhalten, mit ihm in Lebensverbindung zu kommen. Die fanden das nicht gut, die haben keine Lust darauf gehabt. Wie viele Menschen sagen, auch auf Gott will ich mich nicht einlassen, denn dann darf ich das und das und das und das und das und das nicht mehr. Kennen wir doch alle. Und wir kennen es doch in unserem Leben auch. Jetzt mach's mal halblang. Nur nicht zu fanatisch werden. Nur nicht zu fundamentalistisch werden. So kann es Gott ja gar nicht gemeint haben, so eng. Und. Und das, was Gott uns sagt in seinem Wort, was ihm gefällt, wird, legen wir dann als Gesetz aus und wir sind ja frei vom Gesetz. Hat nichts mit Lebens- und Liebesbeziehung zu tun. Epheser 1, 17 betet Paulus dafür, dass Gott uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe. Philipper 1, 9 soll die Liebe der Philister noch mehr und überreich in Erkenntnis werden. Den Kolossern schreibt der Paulus, die Kolosser sollen in der Erkenntnis des Willen Gottes erfüllt werden in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Sie sollen wachsen durch die Erkenntnis Gottes, sie sollen zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangen. Das Geheimnis Gottes, das ist Christus, das ist sein Leib, die Gemeinde. Das ist das Geheimnis, dass Gott redet und uns in sein Haus als Hausgenossen aufnimmt. Liebe Geschwister, nicht als Sklaven, nicht als Arbeiter, nicht als Dienstboten oder gerade so gerettet wie durchs Feuer, sondern der lebendige Gott will mit dir und mir eine Hausgemeinschaft haben. Das können wir uns doch gar nicht vorstellen, das können wir gar nicht glauben, wenn es da nicht stehen würde. Er will mit dir und mir die innigste Gemeinschaft haben. Hier könnte man auch eine Partnerschaft, eine ehelichen Beziehung sehen. Glaubst du das? Die Bibel tut es so bezeichnen, sonst würde ich es mich nicht trauen zu sagen. Merken wir, was Gott eigentlich mit dir und mir vorhat und was wir für Jammerlappen sind und uns begnügen mit Hauptsache gerettet? Auch wenn, wie durchs Feuer, und dann gucke ich nur hier drauf, lieber Gott, gib mir das und das und das und das, und wenn ich mir das nicht habe, was ich mir vorstelle, was ich meine, dass ich brauche, bin ich beleidigt? Es geht um Gott viel, viel mehr. Es geht ihm darum, dass du und ich mit ihm eine Hausgemeinschaft hast. Wir alle freuen uns, dass der Herr Jesus hingegangen ist, um Wohnung zu bauen, und wir verstehen nicht, was wir da lesen. Also hier vielleicht schon, das ist Kennen, wir kennen das Bibelwort. Aber dass wir es erkannt haben, was das wirklich innerlich bedeutet, dass wir es emotional, geistlich, körperlich verstanden haben, dass es in unser Herz gerutscht ist und Auswirkungen in unser Leben haben, das ist enorm schwer. In 2. Timotheus 3, Vers 7 lesen wir, es gibt Menschen, die immer wieder Neues hören wollen und Neues lernen und doch nicht zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so geht es ganz vielen. Aus diesen Zusammenhängen erkennen wir, dass Erkenntnis nicht nur ein bloßer Verstandesakt ist, dass wir es durch natürliches Denken nicht begreifen können, sondern dass wir den Geist Gottes brauchen und bitten müssen, Herr, öffne du mir die Augen. Dass ich es nicht nur weiß oder gehört habe, sondern dass ich es verstanden habe. Und dann ist alles andere auf einmal sehr klein, oder? Du und ich sind berufen, mit dem lebendigen Gott zur innigsten Gemeinschaft, die man sich vorstellen kann. Das ist Gottes Ziel mit dir und mir und mit seiner Gemeinde, wenn wir schon über Ziele reden. Das bietet dir kein Firmenchef an, dass er sagt, oh, du treuer, guter Knecht, komm mit mir ins Haus und sei mein Fleisch und Blut. Nur weil es so ein hohes Ziel ist, können wir nicht so bleiben, wie wir sind. Sondern wir dürfen es zulassen, dass Gott uns verändert. Erkenntnis ist geistgewirkte Liebe zur Wahrheit und Hingabe an Gott, die man annehmen oder ablehnen kann. Und das ist die Katastrophe im Leben vieler, vieler Glaubenskinder. Ich habe mal einen bekannten Pastor gehört, der noch im Dienst ist, deswegen will ich seinen Namen nicht nennen. Der hat gesagt, auch die Zukunft interessiert mich überhaupt nicht. Wir müssen hier und heute jetzt in der Diakonie leben. Prima, armer Tropf. Keine Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dass es Gott viel, viel mehr darum geht, deswegen hat er seinen Sohn gesandt, dass Jesus der Erste ist unter vielen Brüdern. Das wissen wir, aber haben wir es auch erkannt? Dass das, was ich sage, Wahrheit ist, kann nur der Geist Gottes bezeugen. Und wenn der Geist Gottes das in einem bezeugt, dann wird man froh. Und dann fängt das Herz an zu klingen und zu jubeln und dankbar zu sein. Und dann spielt das alles andere keine Rolle mehr. Unsere Berufung, unser Ziel Gottes mit uns ist, in Ewigkeit mit ihm in Hausgemeinschaft zu leben. Und das geht nur durch Gnade. Und da können wir nichts dabei tun. Um Gott selbst zu erkennen, das heißt, mit ihm in tiefer Lebensgemeinschaft zu treten, ist der Geist der Wahrheit und der Offenbarung notwendig. Ohne den Heiligen Geist können wir Gott nicht erkennen und auch keine Gemeinschaft mit ihm haben. Da wo unser Geist mit dem Geist Gottes zu einer vollkommen, völligen Übereinkunft kommt, entsteht neues geistliches Leben. Das typische Bild, das die Brüder dazu gebraucht haben, war, man staune es, in 1. Mose 4, Vers 1 zu finden. Und der Mensch, Adam, erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar. Ein weiteres Bild ist Maria. Der Heilige Geist zeugt in Maria neues Leben, nachdem sie sagt, es geschehe, wie du gesagt hast. Also es gehört dazu, dass wir Ja sagen. Die Welt kann nicht Ja sagen. Sondern wenn wir die verschiedenen Ziele betrachtet haben, will uns Gott dahin bringen, dass wir Ja sagen zu dieser völligen Übereinkunft. Es geschehe so, wie du gesagt hast. Und das bedeutet doch, dass mein ganzes Leben auf einmal wirklich in Gottes Hand ist. Und da spielt die Situation, in der ich gerade bin, eine untergeordnete Rolle, weil ich verstehen kann, dass unser Gott sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist der allerbeste Weg, den Gott für uns herausgesucht hat. Wo du auch immer stehst. Das kann ich doch mit dem natürlichen Menschenverstand nicht verstehen, oder? Ich kann es doch nur durch den Glauben, der aus der Gnade kommt, erkennen. Das heißt auch begreifen. Und lebensmäßig in mich hineinfließen lassen. Da muss ich mir doch auch nichts vormachen, dass ich ein Versager bin. Sondern da komme ich doch als allererstes dazu, indem ich sage, Herr, ich bin nicht würdig. Ja, das stimmt auch. Alles Gnade. Brauchen wir gar nicht rumzumachen. Wer ist von sich aus würdig, Hausgenosse des lebendigen Gottes zu sein? Und warum lügen wir uns denn dann so oft selbst in die eigene Tasche und halten mehr von uns, wie wir wirklich sind? Wir sind schon das Allerhöchste, was dieses Universum außer Gott kennt. Nämlich Hausgenossen Gottes. Glauben wir etwa nicht, dass die Engel eifersüchtig sind? Zumindest die Gefallenen. Und die anderen sich freuen? Er hat seinen Engeln befohlen, singen wir so oft, dass er wacht über dir. Wachen die denn über dich und mich? Weil du ein geliebtes Kind des lebendigen Gottes bist, Hausgenosse des lebendigen Gottes, das Kostbarste, was das Universum kennt. Und wir? Erst wo die Liebe mehr und mehr wird, kommt es zur wirklichen Erkenntnis und die ist viel, viel mehr und weit mehr als Errettung. Errettet bist du, wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Aber unser lebendiger Gott will viel, viel mehr. Er hat viel, viel mehr für dich vorgesehen und das heute schon. Wer hat den völlig freien Zugang zu seinem obersten Firmenchef, egal wann immer er will? Wir haben, egal wann immer es uns ein Bedürfnis ist, den absoluten Zugang zum lebendigen Gott. Mich hat mal einer gefragt, ob ich Beziehung nach oben habe. Und da habe ich ihm gesagt, bis ganz oben, da kann ich jederzeit hingehen. Hast du die auch? Hast du die auch? Du kannst sie haben. Oder mühst du dich noch alleine ab, einem lebendigen Gott zu gefallen, der genau darauf guckt, ob du ja sein Wort einhältst oder nicht? Und du Angst hast, dass er dich bestraft, wenn du es mal übertrittst? Das ist Gesetz. Oder versuchst du immer noch zu leben, wie du willst und denkst, ich habe einen gnädigen Gott, aber der nimmt es nicht so genau und von daher suche ich mir selbst meine Wege, so nach dem Motto, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Das ist Gesetzlosigkeit. Und beides hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel bekennt. Göttliche Weisheit und geistlicher Wachstum, Wachstum im Glauben und Erfassen der Gottesgeheimnisse hat ihren Grund in der Erkenntnis Gottes. Und diese Erkenntnis ist auch der Zweck des Erneuerungsprozesses, der sich in uns vollzieht. Wir müssen erneuert werden, täglich und in unserem Leben wesenhaft als Hausgenossen Gottes. Wir können noch so gastfrei sein, aber wenn einer reinkommt, der stinkt, dann bieten wir ihm als erstes unser Bad an, oder? Und der ist auch froh, wenn er ins Bad gehen kann. Und liebe Geschwister, der Mensch stinkt durch die Sünde. Und Gott will uns verändern und verändert uns. Die Tätigkeit unseres natürlichen Verstandes kann uns nicht retten ohne Buße. Das ist das Erkennen, das Bekennen und die Richtungsänderung. Und die können wir ohne Gottes Geist nicht schaffen. Wie vollkommen rein und herrlich muss die Erkenntnis des Sohnes Gottes sein, als er schon auf der Erde in Niedrigkeit lebte, stand er in ununterbrochener Abhängigkeit und Lebensgemeinschaft mit seinem Vater. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Kann man das von dir und mir auch sagen? Wer dich sieht, weiß, wie Gott ist, wie der Sohn ist, aber das ist unsere Aufgabe. Nicht als Druck, sondern als Zeugnis, das Gott uns dahin bringen will. Wir werden ja irgendwann mal über den vollen Manneswuchs reden, Vater und Mutter im Glauben, was jammern wir, dass wir sie nicht haben, wenn wir sie nicht haben. Aber es ist eine Ausrede, er will aus dir und mir einen Vater und Mutter im Glauben machen. Wo wir erkennen, wo unsere Augen sehen wie Gottes Augen. Und Menschen erkennen, hier ist wahrlich Gott. Das können wir doch von uns raus nicht. Ich habe manchmal die Jammerei nach Geistesgaben so satt, weil den Geist der Weisheit und der Erkenntnis keiner haben will. Das ist auch unbequem, weil dann erkenne ich als allererstes schonungslos, wie ich bin. Aber die Gaben des Geistes, wunderbare Geschenke, gehen einher damit, dass ich in einer Lebens- und Liebesbeziehung mit Gott bin. Denn sonst mache ich nur Unsinn damit. Kommt der Hochmut und der Stolz, weil ich so tolle Gaben habe und bla bla bla. Völlig fehl am Platz. Ich habe ganz bewusst noch nicht über Ämter in der Gemeinde gesprochen, weil das, was ich hier sage, erstmal für alle gilt. Und Ämter sind nur Stützpfeiler Gottes für die Gemeinde. Alles dient dazu, dass es Haupt wachsen kann in der Gemeinde. Von daher, es wundert mich immer wieder, ich sage es noch einmal, diese Auseinandersetzung um Ansehen und angebliche Macht. Ich suche dann immer, wo ist denn da Macht? Was ich suche, ist aber Vollmacht, nicht Macht. Wir brauchen die Vollmacht des Geistes Gottes. Hier auf der Erde konnte Jesus sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wie viel mehr an Erkenntnis des Sohnes Gottes ist denn jetzt schon, wo der Herr Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und wir als seine Kinder sind davon Teilhaber. Deswegen sagt doch Jesus, ihr werdet mehr tun, Größeres tun. Er beim Vater, die absolute Erkenntnis und wir Teilhaber an dieser Erkenntnis schon heute. Wenn wir wirklich offen für seinen Geist sind, wird uns Gottes jedes Geheimnis offenbaren. Er hat keine Geheimnisse. Wie es mit dieser Welt weitergeht, hat er uns schon gesagt. Da brauchen wir uns nicht zu wundern. Und zu jammern brauchen wir auch nicht. Er hat es uns doch gesagt. Er macht doch kein Geheimnis draus, dass es erstmal den Bach runtergeht, bevor er wiederkommt. Und er macht doch kein Geheimnis draus, dass wir uns nicht sorgen müssen, dass er uns rechtzeitig holt. Und er macht doch kein Geheimnis draus, dass er uns sagt, und wenn er später käme, würde er keinen mehr finden, weil die Liebe in vielen erkalten wird, weil sie auf das Diesseits gucken und nicht auf den Herrn. Und ich möchte mich und uns davor bewahren, dass wir nur auf das Hier gucken. Weil wir sonst verzweifeln müssen. Wenn ich nur auf mich gucke, muss ich verzweifeln. Wenn ich aber weiß, Jesus ist der Anfänger und Vollender meines Glaubenslebens, dann heißt das, wenn ich Ja sage, Herr, ich will, aber du weißt, wie ich bin. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, der Zöllner. Dann wird er mich zum Ziel bringen, wenn ich das ernst meine. Aber nicht ohne mich, so quasi zwangsweise, sondern immer nur mit mir. Immer nur mit mir. Ich möchte zum Schluss kommen. Epheser 2, Vers 19 und folgende steht: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Nichtbürger, sondern seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel des Herrn. In ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Da steht also Mitbürger, Hausgenosse, Behausung des lebendigen Gottes. Das ist das hohe Ziel Gottes mit dir und mit mir und mit seiner Gemeinde. Nicht wenige. Das wissen wir jetzt. Haben wir es erkannt? Ich hoffe, der Unterschied ist deutlich geworden. Ich weiß, dass es eine Frau gibt. Solange ich sie im biblischen Sinne nicht erkannt habe, kann kein Kind kommen. Das ist das Bild in 1. Mose. Jesus sagt, ich wiederhole es nochmal in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und Johannes 12, 45, und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und in Kolosser 1, Vers 15 steht, er, Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Du und ich werden von Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, in dieses herrliche Bild mit hinein verwandelt. Das ist sein Ziel, nicht in der Ewigkeit, sondern hier auf der Erde. Willst du das wirklich? Dann guck das Leben des Herrn Jesus an, wie viel Ehre, wie viel Achtung. Er war der Allerverachteste, er war der Geringste, verspottet, verhöhnt, Widerspruch. Das war das Leben des Herrn Jesus. Willst du das wirklich mit ihm gehen? Dann wirst du mit ihm herrschen. Prüf als Kind Gottes. Das, was ich sage, gilt nur für Kinder Gottes. Alle anderen sind sowieso blind. Willst du das wirklich? Ich lade dich dazu ein. Amen.